liebe Gäste, liebe Gemeinde, wie auf unserem gestrigen Gemeindeklausurtag schon angekündigt mehr noch, beschäftigt sich das sogenannte Ende des Kirchenjahres, für uns unangenehmerweise, aber oft passend zum grauen Wetter, da passen die blauen Himmelsstreifen gar nicht so sehr zu, vornehmlich mit Gerichtstexten. Darauf müssen wir uns einstellen, dass ab heute die nächsten 4 Wochen nicht so die leichteste Kost sind. Aber das Leben ist ja auch nicht immer leicht. Die Bibel will auch nicht weltfremd sein. Und so tut es, denke ich, auch mal ganz gut, uns solchen Gedanken, Themen, Texten zu stellen. Heute ist als Predigttext in diesem Zusammenhang vorgeschlagen einer der ältesten Gerichtstexte der Bibel aus dem Alten Testament. Ich rede von 1. Mose 8, den Versen 18 bis 22. Wer mitlesen möchte, 1. Mose 8, 18 bis 22. Da steht: So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ihr Lieben, hört ihr diesen Text nicht auch so? Als wenn hier ein zutiefst resignierter, ein Stück weit auch deprimierter Gott spricht. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Man möchte hinzufügen, es hat nämlich doch keinen Zweck. Die Menschen sind nun mal böse und sie bleiben es auch. Da kann ich auch nichts dran ändern. Und fast möchte man Gott, der hier spricht, noch diese Worte mit in den Mund legen: Eigentlich reut es mich ja inzwischen, dass ich die Menschen überhaupt geschaffen habe. Ich werde wohl nie Freude an ihnen haben. Wenn wir an dieser Stelle einfach mal ein bisschen fiktiv weiterdenken, das sei bitte gestattet, dann kommen wir unweigerlich zu der Frage: Ist es seit der Zeit der Sintflut eigentlich besser geworden mit den Menschen? Also wenn man so ein bisschen Schöpfungstheologie und Evolution zusammenbastelt, dann entwickeln wir uns ja irgendwie weiter. Dann müsste doch auch Besserung drin sein. Nicht nur die Stärksten überleben, sondern vielleicht ja auch die, die sich im Laufe der Genetik und der Verhaltensforschung und des Glaubens verbessern. Und wenn wir so zu Fragen uns trauen, dann müssten wir sogar noch ein Stück weiter konsequent zu Ende denken und uns selber fragen, ob Gott wohl an uns, an dir und mir seine Freude hat? Klar, so ganz angenehm sind uns diese Fragen nicht. Wir gehen aber doch, das unterstelle ich einfach mal, meistens davon aus, dass wir im Grundsatz eigentlich ganz rechtschaffene Menschen sind, und für die wenigen Lücken, die sich dann auftun, haben wir ja Jesus. Noah noch nicht. Und wir helfen uns dann damit, ich rede nur von mir selbst, wenn wir uns dann mit diesem und jenem noch vergleichen. Und da suchen wir uns schon die richtigen aus, sodass wir dann immer noch ganz gut abschneiden, gell? Wollen wir heute nicht einmal ganz ehrlich sein, ohne Ausflüchte und ohne Beschönigung? Es hört doch jetzt kein anderer, was wir persönlich in unserem Herzen denken und wie wir ehrlicherweise zu diesen Fragen stehen und wie unsere Antwort darauf lauten müsste. Und wenn wir ehrlich sind, lauten muss. Das ist schon ein ganz schön harter Vorwurf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es fällt mir nicht leicht, auch in der Vorbereitung nicht, was habe ich an diesen Sätzen gebastelt, mit mir selbst den Anfang zu machen, wenn ich dazu etwas sagen soll. Andererseits werde ich wohl bei mir selbst beginnen müssen, oder gibt es hier Freiwillige vor? Nee, dachte ich mir. Nein, im Ernst, fange ich mal bei mir selber an. Also beim Überlegen und beim Hin- und Herschreiben und Umformulieren und Streichen und nochmal Umtauschen ist mir in den Sinn gekommen, wie gern ich anderen doch zuerst und meist etwas Negatives unterstelle. Wenn einer etwa, ja, auch ich habe Ordnungsanteile, zu einem Termin zu spät kommt oder bei einem Vorspielopfer aus dem Klavier oder dem Lautsprecher immer noch quasselt, dann ist mir wenig gottesdienstlich im Herzen. Dann könnte es mir passieren, dass ich sage, das passt zu dem oder der. Die ist einfach so. Unzuverlässig, oder? Warum sage ich zum Beispiel bei solch einem zu spät kommenden nicht zu mir selbst, es ist ihm vielleicht was Unvorhergesehenes dazwischen gekommen? Weiß ich's? Konnte er damit rechnen, dass es so ist, wie es jetzt ist? Der ist sonst nämlich eigentlich nicht so. Oder wenn ich von Menschen etwas erwarte, warum gehe ich denn dann zumindest in aller Regel erstmal davon aus, dass ich wahrscheinlich mit dem Ergebnis nicht so ganz zu 100% zufrieden sein werde? Warum traue ich nur wenigen etwas zu? Außer mir natürlich. Könnte doch auch einmal still sein, so lange zumindest innerlich die Klappe halten, bis ich vor Augen habe, was die anderen wirklich fertig bringen. Dass das tatsächlich nicht immer das Gelbe vom Ei ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich rede jetzt davon, dass ich schon davon ausgehe, dass es so sein wird. Nein, ich, Lothar Peitz, ich weiß das schon vorher. Und ich weiß das auch besser. Und nicht zuletzt muss ich bekennen, humorvoll, aber auch mit einem tiefen Ernst, dass ich auch schlecht sehe. Und damit meine ich jetzt nicht meine Lesebrille, die ich leider auch brauche. Eher, dass ich oft zumindest nur das sehe, was mich bestätigt. Und was, wie könnte es anders sein, mir nicht gefällt. Und darin bin ich sehr scharfsichtig. Das kann eine winzige Kleinigkeit sein. Ich werde sie entdecken. Glaubt's mir. Ah, es gibt so andere, die können das auch, gell? Ich werde sie finden und sie wird mir wie durch eine Lupe groß vor Augen stehen. Wie dieser berühmte sprichwörtliche Splitter im Neuen Testament. Weil ich immer diese Lupe habe, sehe ich natürlich den blöden Balken nicht, weil der füllt das Bild aus. So viel zu mir. Wie geht es anderen? Ist das nicht zumindest manchmal auch in euch so oder so ähnlich? Von dem einen Mal, bei dem ein Mitmensch unzuverlässig war, gleich auf seinen ganzen Charakter zu schließen und ab dann darauf zu warten, dass sich diese Verhaltensweise wiederholen wird. So ist der doch immer. Und ihr Lieben, wenn man erst mal ein paar Jahre zusammen in der Gemeinde ist, dann kennen wir uns doch. Schwestern und Brüder, ja, die kennen sich. Das ist so. Und manches schleift sich auch ein. Das ist ja nicht immer alles falsch, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Die Frage ist, welche Haltung entwickelt sich daraus in mir zum anderen und von ihm zu mir? Und wie steht es um eure Augen? Blicken Sie nicht auch schärfer auf die Dinge, die uns nicht gefallen, als auf die Dinge, wo der andere sich wirklich Mühe gemacht hat und investiert hat und ganz viel Liebe gegeben hat und was auch richtig gut geworden ist?
Also Leute, Eva Maria, dein Zwiebelkuchen gestern, der war wieder top. Aber sorry, auch das hatte ich nicht anders erwartet.
Merkt ihr? So oder so. Wir sind so ein bisschen festgelegt. Und Gott sagt, ja, der Mensch ist so von Jugend auf. Wenn wir nun schon dabei sind, wollen wir auch das noch ansprechen, etwas Schlechtes über einen Mitmenschen zu sagen. Das möchte ich nicht pauschal meinen, aber ich beobachte bei vielen, dass es ihnen leichter fällt, als das Umgekehrte, das Lob zu formulieren. Vielleicht noch zu denken, aber auch auszusprechen, und das ist doch nicht nur Scham oder Scheu. Oder wenn einer, wie wir meinen, unverdientes Glück genießen darf, ihm das wirklich nicht nur zurückhaltend auch zu gönnen, ist schon eine Auseinandersetzung. Ihr Lieben, letzte Woche war ich auf dem zweimonatlich stattfindenden Pastorentreffen unseres Bezirks und da erzählte jemand, als ich von unserem Urlaub erzählte in den Herbstferien, ja, ich habe ein Häuschen, nein, ein Apartment bei Alicante, Kollegen, und guckte mich an, ach, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. Ich guckte ihn irritiert an. Ja, du musst wissen, meine Frau vor Jahrzehnten, die, als sie noch nicht gläubig war und zur Gemeinde gehörte, da hat die Lotto gespielt und hat gewonnen und seitdem haben wir das Haus. Darf man ja nicht sagen. Der Kollege ist 75 Jahre alt, er hat 40 Jahre Diensterfahrung. Ich habe gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Ich möchte auch niemandem empfehlen, Lotto zu spielen, aber nicht als Theologe, sondern als gelernter Banker. Ne, Harald, das Geld lieber zurücklegen, selbst bei 0% Zinsen, kommt laut Wahrscheinlichkeitsrechnung mehr nach 30 Jahren raus, als wenn ihr spielt. Ja, Logik. Keine Frömmigkeit, die brauchen wir dafür nicht. Nicht zuletzt haben wir auch unsere Schwierigkeiten damit. Wir haben dieses Jahr ja 2017, 500 Jahre Reformation, was Luthers Erklärungen zu den 10 Geboten fordert. Zitat: Gutes vom anderen reden, alles von ihm zum Besten kehren, ihm helfen, sich zu bessern und fördern und ihm dazu dienstlich sein. Uiui. Dagegen hat es uns, also mir, manches Mal doch schon ein bisschen Spaß gemacht, wenn ein Mitmensch auch mal Pech hatte, wenn nicht alles gerade lief, wie er sich das so vorgestellt hat. Warum ist Kabarett und Comedy denn so erfolgreich? Ich lache auch gerne, auch über Pannen anderer. Nur manchmal muss man gucken, wie weit es geht. Wenn wir, lange Rede, kurzer Sinn, bis hierher mitgedacht haben und vielleicht in unserem Herzen auch ein Stück weit mitgegangen sind und ein kleines bisschen auch bejahen konnten, was ich da für uns alle so offen und zugegebenermaßen noch ein bisschen plakativ gesagt habe, dann dürfen wir uns jetzt doch auch über Gottes Wort von Herzen freuen. Bei aller Resignation und Traurigkeit darüber, wie unsere allzu menschliche Art immer wieder in uns hochkommt, weil es von Jugend auf so ist. Denn Gott sagt jetzt wirklich: Ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich höre da eine ganz wunderbare Verheißung, die wir immer nur so im Erntedank-Zusammenhang hören, mit diesem Kreislauf der Jahreszeiten. Merken wir, was für eine Situation, in welchem Kontext diese Verheißung steht. Diese Verheißung, dass Gott uns segnet und mit allem versorgt, was wir brauchen, steht im Kontext dessen, dass wir böse sind von Jugend auf. Und trotzdem lebt und handelt Gott so positiv mit uns und an uns. Das heißt doch, Gott will uns nicht mehr dafür strafen, wie wir immer noch sind. Nein, seit Noahs Zeiten mag sich Intellekt und Forschergeist und was weiß ich nicht alles geändert haben. Aber das Trachten, ich glaube nicht, dass sich daran auch nur irgendetwas geändert hätte. Ich glaube, dass wir diese Verheißung, diese positiven Worte jetzt erst so richtig begreifen können, wo wir verstanden haben, wie es um uns selbst eigentlich ohne Gott bestellt ist oder wäre. Er gibt uns neue Chancen, heißt dieses Wort. Er fängt neu mit uns an und wenn es sein muss, jeden Tag.
und in jeder Jahreszeit, in diesem Kreislauf. Er sagt, wir hören den resignativen Unterton zwar raus, aber ja, jedes Mal und immer wieder fange ich mit euch neu an. Ich weiß, wie ihr seid, und trotzdem, das macht es nicht aus. Wir sind, um es mal theoretisch zu sagen, eben nicht determiniert. Wir sind nicht festgelegt, obwohl wir von uns aus so sind, wie wir sind. Aber angesichts von Gottes Beistand und Verheißung dürfen wir aufatmen, können wir anders werden und wieder auf die Nase fallen und wieder anders werden und wieder rückfällig werden und wieder anders werden. Wie eine Wohnung, die uns zu eng wird und zu finster geworden ist. Oder wie Paulus sagt, Gott hilft uns dabei, unsere alte Kleidung auszuziehen und auch neu wieder zu bekleiden. Wir müssen allerdings nur eins dabei werden. Ehrlich. Vor uns selbst, vor Gott und hoffentlich auch immer mehr vor unseren Mitmenschen. Gott hilft uns dabei, abzustreifen, was wir im Grunde unseres Herzens doch selbst nicht an uns mögen. Und was einfach nicht zu Christen, also zu erlösten Menschen passt. Das Aufbauschen von Kleinigkeiten, das Ausblenden des Schönen und Guten, die Missgunst und dieses ständige Nörgeln und Mäkeln. Jan, ich bin dir so dankbar für deine Worte gestern, auch wenn es mal Reibungsverluste gibt in neuen Teams. Ja, das gehört dazu, aber damit müssen wir uns nicht abfinden. Das kann sich ändern. Gott will es in dir und mir verändern. Und natürlich erst recht Schadenfreude, wenn etwas schief geht bei dem, was Menschen sich so gedacht haben. Gott hilft uns, dass wir uns ändern können. Jeden Tag neu. Und wenn wir wieder rückfällig werden, dann sagt er mit seinen viel verheißungsvolleren Worten das, was der Volksmund meint, aufstehen und Krönchen richten. Krönchen ja, weil wir sind Erben Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wenn wir mal bedenken, was wir durch Jesus Christus für Gott gegenüber sind, als seine Kinder. Krönchen richten, von Gott richten lassen. Aber bitte nicht, och, und dann machen wir weiter so wie gehabt. Nee, Herr, hilf. Ich habe doch selbst keinen Bock, dass ich immer wieder so bin, wie ich bin. Er wird uns fördern. Er gibt festen Grund unseren Schritten. Sicherheit unserem Willen. Halt und Nahrung, nicht nur für Leib, sondern auch für Seele. Wenn er sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir dürfen im übertragenen Sinne in unserem Leben säen und ernten, auch was uns selbst betrifft. Wir sind, und da bin ich eben nicht der Meinung mancher Hirnforscher, und ich bin Thomas so dankbar, dass er uns das immer wieder erklärt, was da ja auch zu hinterfragen ist, so naturwissenschaftlich. Ich bin nicht der Meinung, dass wir vom Prinzip her schon unfrei determiniert sind. Ich glaube, mit der Bibel in der Hand und mit Jesus am Kreuz sind wir frei dazu, dies zu tun oder jenes. Frei, Menschen zu werden, wie Gott sie sich vorstellt. Frei, unseren Mitmenschen ein Nächster zu sein. Die Sache zu fördern, zu bessern, zu helfen, dienstbar zu sein, wie Luther sagt. Dass sie froh werden und vor allem auch durch uns Liebe erfahren. Bei aller Korrektur und Mahnung, die auch angebracht ist. Es geht hier nicht um Schwamm drüber und alles okay. Nein, es geht hier um ehrliche und auch konfliktfähige Gespräche. Manchmal müssen Christen streitbar sein, aber bitte mit der richtigen Haltung. Ihr Lieben, wenn uns das gelingt mit Gottes Hilfe, dann trägt das eben nicht nur zur Freude unserer Mitmenschen bei, sondern dann dient das auch zur Freude Gottes und nicht zuletzt auch zu unserer eigenen. Noch einmal, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ja, so ist es. Aber so muss es nicht bleiben.